SWR 2 Forum.
Fit für den Hit. Kann man Popstar lernen? Am Mikrofon ist Bernd Lechler. Wie gründe ich eine Band? Wie bekomme ich einen Plattenvertrag? Und wie muss ein Song klingen, damit er in den Charts nach oben kommen kann? Und wie bringt man ihn dann dahin? Mit solchen Fragen unter anderem beschäftigen sich die Studenten an der Popakademie Baden-Württemberg. Vor 15 Jahren hat die Hochschule in Mannheim ihren Betrieb aufgenommen. Manche Absolventen sind in dieser Zeit groß rausgekommen, andere sind unbekannt geblieben. Woran entscheidet sich, wer im Musikgeschäft Erfolg hat und wer nicht? Lässt sich eine Musikerkarriere planen? Und was kann dann eine Ausbildung an einer Popakademie leisten? Darüber sprechen wir heute im SWR 2 Forum. Und ich begrüße Tim Renner, zuletzt Berliner Staatssekretär für Kultur, davor schon seit Ende der 80er in der Musikindustrie tätig, von 2001 bis 2004 Geschäftsführer von Universal Music Deutschland und auch Professor an der Popakademie. Konstantin Gropper, Musiker und Produzent. Er hat an der Popakademie studiert und gerade mit seiner sehr erfolgreichen und auch im Feuilleton hochrespektierten Band Get Well Soon das fünfte Album veröffentlicht, The Horror. Und nicht zuletzt Professor Udo Dahmen. Er ist künstlerischer Direktor, Geschäftsführer und Professor an der Popakademie. Herr Dahmen, Sie haben diese 15 Jahre komplett miterlebt und gestaltet. Mit welchen Erwartungen sind Sie damals gestartet?
Ja, in der Tat mit den Erwartungen, dass wir jungen Musikern eine Plattform bieten, auf der sie auf der einen Seite möglichst viel Know-how in sich versammeln können, auf der anderen Seite möglichst viele Musiker und Produzenten, Musikbusinessmenschen kennenlernen, sowohl miteinander unter den Kommilitonen als auch im Netzwerk, mit denen man vielleicht zukünftig zusammenarbeiten möchte, die man aber als Dozenten kennenlernt. Und drittens natürlich die Anbindung an die Szene generell und auch an die Musikbranche, sowohl für die einzelnen Projekte, für die Studierenden, aber auch für die Akademie insgesamt.
Inwiefern ist es dabei dann auch ein Ziel, Musiker groß rauszubringen, also Stars?
Ja, das mit dem Star ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Uns ist es in erster Linie darum gegangen, dass es Musiker, Sängerinnen, Sänger, Songwriter, Producer, DJs und so weiter, genauso wie Musikmanager, zukünftige Musikmanager, einen Platz in dieser Musikbranche, in den jeweils für sie interessanten Szenerien bekommen, dass sie dafür bestmöglich ausgebildet sind und dabei möglichst viele Leute kennenlernen. Dass dabei möglicherweise der eine oder andere auch in seinem Genre besonders herausragend hervortritt, das liegt in der Sache und ist natürlich für uns ein gewünschter Effekt, aber nicht der Haupteffekt im Gesamtzusammenhang.
Wie war das bei Ihnen, Herr Gropper? Sind Sie 2004 als Student an die Popakademie gekommen mit dem Ziel, ich werde Popstar?
Nein, ich glaube nicht. Also ich habe damals vorher Philosophie und Germanistik studiert und habe währenddessen irgendwie gemerkt, wenn ich jetzt nicht Musik ein bisschen ernster nehme, dann wird es ein Hobby bleiben. Und für mich war das einfach irgendwie in dem Moment die Lösung zu sagen, da kann ich mich einfach auf das Musikerdasein konzentrieren. Und es geht, glaube ich, den meisten Leuten einfach darum, professioneller Musiker zu werden. Das allein ist ja schon schwierig genug. Star, keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, nicht der Anspruch, den die meisten Leute da haben. Das ist schon weit professioneller, glaube ich.
Wie war das für Sie, Herr Renner, als Talentscout oder Labelchef bei Universal oder Motor Music später, wenn es darum ging, mit einem Newcomer oder einer Newcomerin einen Vertrag abzuschließen und da zu investieren auch? Ist da so ein Abschluss an einer Popakademie ein relevantes Kriterium?
Ganz ehrlich, nein. Da ist viel, viel wichtiger, was für eine Persönlichkeit ist. Das ist das ein Mensch, dem man zutraut, vor allen Dingen langfristig erfolgreich zu sein. Und das geht ein bisschen auf das, was Konstantin Gropper gerade gesagt hat. Der Mehrwert in der Musik besteht ja eben halt nicht, wie man gemeinhin denkt, in den kurzfristigen Hit, sondern, besonders wenn wir jetzt gerade in der Zeit des Streamings sind, entsteht Mehrwert im wirtschaftlichen Sinne durch Langfristigkeit und durch Fläche. Also eben halt ist es eine Sache, die eine große Relevanz haben kann in unterschiedlichen Märkten. Und vor allen Dingen kann der Künstler, kann die Künstlerin langfristig eine Relevanz haben. Also da ist Get Well Soon ein schönes Beispiel für. Im Zweifel für das Label interessanter als einmal der kurze Casting-Hit.
Da sprechen Sie jetzt schon diese Zweigleisigkeit an, die sich auch in der Struktur der Popakademie spiegelt. Es gibt ja zwei Fachbereiche, populäre Musik und Musik und Kreativwirtschaft. Vielleicht ein ganz kurzer Überblick, Herr Dahmen. Wie sind diese Bereiche strukturiert? Was sind typische Fächer?
Ja, zum einen gibt es in beiden Bereichen jeweils einen Bachelor- und einen Masterabschluss, der konsekutiv studiert werden kann. Darüber hinaus sind beide Bereiche sehr stark ineinander verschränkt. Das heißt, die Studierenden aus beiden Bereichen haben bestimmte Kernfächer, relevante Kernfächer gemeinsam, die sie gemeinsam belegen. Zum Beispiel im Grundstudium des Bachelor gibt es sogenannte vier Grundkurse, die miteinander studiert werden. Und dort werden auch entsprechende Klausuren und Abschlüsse in den einzelnen Bereichen gemeinsam in Teams entwickelt, sodass sowohl die zukünftigen Musikmanager als auch die Musiker sich sehr gut kennenlernen. Wir glauben, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Ein Beispiel nenne ich, und da Konstantin hier sitzt, Get Well Soon und Charaktermanagement zum Beispiel, sind von Anfang an miteinander verbunden und auch eben durch das Studium miteinander verbunden, weil Peter Putz, der Charakter gegründet hat mit mehreren anderen Menschen, sind Absolventen der Pop-Akademie genauso wie große Teile von Konstantins Band.
Genau. Diese Zweigleisigkeit leuchtet einem sofort ein, aber man braucht ja wahrscheinlich gerade auch als Künstler, als Popmusikdesigner, das Business-Know-how, also das Wissen aus dem anderen Fachbereich.
Absolut. Das war von Anfang an unsere Prämisse zu sehen. Musiker müssen natürlich auch als Musiker sich verbessern und weiterentwickeln. Das betrifft vor allen Dingen aber die künstlerische Entwicklung und dann eben auch viele, viele Dinge, die handwerklich sind. Aber gleichermaßen muss nicht nur ein grundsätzliches Know-how, sondern auch Verständnis dafür, wie diese Branche insgesamt funktioniert, entstehen. Das ist den Musikern ja nicht in die Wiege gelegt. Und wir haben im Studium ca. 15-20% Curriculumsanteil im Musikbusiness-Bereich, was übrigens für die Musikmanager umgekehrt ähnlich gilt. Die haben ungefähr 15-20% Musikanteil im Wesentlichen in einer Vertiefung von Repertoirekenntnis, von Popmusikgeschichte und so weiter. Bei den Musikern ist es eine sehr große Bandbreite der Dinge, die dann in Wahlpflichtfächern belegt werden können. Das reicht von Social-Media-Anwendungen über Marketing-Zusammenhänge bis zu A&R und Artist Development zum Beispiel, um mal drei Beispiele zu nennen.
Ich kann das ergänzen. Ich glaube, gerade heutzutage ist es extrem wichtig, dass man beides verstanden hat. Also wohl ein Manager muss viel näher am Künstler dran sein, weil er für den eigentlich viel mehr macht. Die großen Strukturen lösen sich bedingt durch Digitalisierung teilweise auf, können gewisse Sachen nicht mehr erfüllen oder wollen es nicht erfüllen. Umso gefragter ist der Manager. Auf der anderen Seite ist der Künstler unabhängiger denn je. Die ganzen Einstiegshürden, die es früher gab, find erstmal einen Vertrieb, find erstmal jemanden, der deine Produktion finanziert und, die fallen oder sinken. Dementsprechend kann er selbstständig Sachen machen. Und da ist eben halt wirklich Gold wert, was man in Mannheim lernen kann, beides zu denken, eben halt die Kreativität als Künstler zu denken, aber eben halt auch den Businessweg zu verstehen, respektive als Manager den Businessweg komplett zu durchdringen und dennoch eben halt nah an der Mentalität des Künstlers dran zu sein. Das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Leistung, die da in Mannheim verbracht wird, wo ich immer wieder sagen kann, Chapeau, respektive umgekehrt meine Frau, die unser Geschäft noch betreibt, immer wieder erschrocken ist, wenn sie Pop-Absolventen hat, weil die sind einfach so gut informiert, dass sie immer automatisch in die Defensive kommt. Oder das Schlimmste ist, wenn die dann sagen, nee, dein Mann hat mich aber gelehrt, den Vertrag unterschreibe ich nicht.
Also Ihre Frau, die Motor Music Geschäftsführerin ist und da eben als Label und als Branchenservice aktiv ist. Damit man in die Verlegenheit kommt, das alles auch zu lernen, muss man erstmal reinkommen in die Pop-Akademie. 10-mal ungefähr so viele Bewerber wie Studienplätze. Wonach wird da ausgesiebt?
Wir haben ein zweistufiges Aufnahmeprüfungsverfahren. In einer ersten Stufe bei den Künstlern schicken uns die Probanden ihre Tapes oder heutzutage ihre MP3s ein. Und wir hören die Songs an und haben natürlich die üblichen Unterlagen und daraufhin entscheiden wir erstmal ausschließlich nach künstlerischem Zusammenhang, wen wir in eine Live-Prüfung hineinnehmen. Das sind im Bachelor zum Beispiel von im Schnitt 450 Bewerber ungefähr 90 und von diesen 90 nehmen wir dann tatsächlich 30. Das heißt, die Eintrittskarte in die Pop-Akademie ist schon ein gewisser Garant dafür, dass man auch zumindest in der gesamten Szenerie Erfolg haben kann. Erfolg definiert sich natürlich nicht danach, wie hoch man in der Chartsnotierung ist, sondern nach ganz vielen unterschiedlichen Kriterien.
Und wenn man dann, jetzt springen wir gleich ans Ende, wenn man die Schule dann mit Masterabschluss oder wer will auch mit Bachelor verlässt, vielleicht Konstantin Gropper, stehen einem dann alle Türen offen oder wie qualifiziert fühlt man sich?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich qualifiziert gefühlt habe oder sowas. Also ich habe einfach 3 Jahre mich voll auf die Musik konzentrieren können, habe auch unter anderem in der Zeit mein Debütalbum fertig gemacht und dann bin ich nach Berlin gezogen, habe mich aber tatsächlich erstmal noch an der Uni eingeschrieben, weil ich nicht so richtig wusste, was ich jetzt machen soll. Ich bin da irgendwie doch Schwabe und habe mich nicht getraut, mich so vollkommen drauf einzulassen auf das Musikerleben. Ich hatte dann aber tatsächlich auch nur Zeit für zwei Vorlesungen. Danach war ich dann tatsächlich Musiker geworden, irgendwie.
Also ist es so, dass sich Bands dann auch während des Studiums schon finden und Wege einschlagen, auch unabhängig dann, wie das mit dem Abschluss läuft?
Ja, natürlich. Also wie das gerade schon gesagt wurde, große Teile meiner Band habe ich an der Popakademie kennengelernt oder haben dort studiert. Meine Business-Peripherie ist komplett auch von der Popakademie. Also das ging natürlich während dem Studium schon los und ich war schon natürlich weiter, als ich vor dem Studium war. Aber trotzdem hat sich das jetzt irgendwie, war das trotzdem irgendwie so ein Sprung ins kalte Wasser für mich. Weil ich glaube, wie es dann wirklich letztendlich abläuft, ich weiß nicht, ob man das wirklich vorbereiten kann oder muss, aber es war natürlich schon eine Hilfe, dass ich irgendwie einen Vertrag lesen konnte und nicht komplett irgendwie dastand wie ein Vollidiot, sondern irgendwie das vorher schon mal alles gehört hatte. Und das kann ich nur bestätigen, dass tatsächlich Manager, die an der Popakademie waren, glaube ich, in der Plattenfirmenlandschaft so ein bisschen diesen Ruf haben, dass das einfach immer eine sehr viel schwierigere Verhandlung ist. Das weiß ich aus eigener Erfahrung, ja.
Fit für den Hit. Kann man Popstar lernen? Das fragen wir uns heute in SWR2 Forum anlässlich von 15 Jahren Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Wieso Mannheim? Wieso nicht Berlin, Hamburg, Köln, München?
Ja, das hat eine ganz spannende Geschichte, weil durchaus kann ich sagen, ich habe ja sehr lange in Hamburg gelebt und wir haben in Hamburg ja da schon in den 80er Jahren den heute sogenannten Popkurs, damals Kontaktstudiengang Popularmusik gegründet, den man auf gewisse Weise als Vorläufer betrachten könnte und haben gewisse Erfahrungen gemacht damit. Aber interessanterweise war in Baden-Württemberg die Bereitschaft, sich auf ein solches Wagnis einzulassen, auf der politischen Ebene zum Beispiel, sehr, sehr groß, weil es hier auch entsprechende ähnliche Modelle schon gab, wie die Filmakademie in Ludwigsburg zum Beispiel, die ja ein ähnliches Konzept vertreten hat, wie das, das wir dann auch in der Popakademie umgesetzt haben, also sehr praxisorientiert, sehr nah an den Szenerien und vor allen Dingen eben in einem sehr kompakten Studium eben möglichst viel Inhalt zu vermitteln.
Das heißt, Sie würden sagen, der Standort hat sich bewährt in diesen 15 Jahren?
Absolut. Und man muss einfach zwei Namen nennen. Der eine ist Christoph Palmer, der damals als junger Staatsminister die Chance gesehen hat, mit einer Neugründung einer solchen künstlerischen Hochschule eben dann auch für den Bereich etwas zu tun. Und der andere ist der heutige Oberbürgermeister der Stadt, Peter Kurz, der von sich aus eine ganz hohe Affinität für Kunst, besonders für Popmusik hat. Und die beiden gemeinsam waren so die ersten Initiatoren. Dazu kam, und deswegen sitzt Tim Renner sicher unter anderem hier mit uns hier zusammen, Tim, der von der Seite der Industrie gesagt hat, das ist ein super Konzept, da wollen wir auch mit reingehen. Aber kann er natürlich viel mehr dazu sagen. Und es waren sehr viele Mitstreiter damals, die gemeinsam dann das Kind aus der Taufe gehoben haben.
Universal Music war Mitgesellschafter von Anfang an. Was hat diese Popakademie aus Sinn eines Major-Labels, eines Musikkonzerns dargestellt?
Für uns war das hochinteressant. Es kam eben halt Udo eines Abends, ich glaube es war Anfang 2002, zu mir nach Hause und wir haben die Idee diskutiert. Und ich fand das insofern extrem spannend, da schon klar war, die Branche wird einen massiven Umbruch erleben. Und wir brauchen daher auch ein komplett anderes Denken bei den Mitarbeitern dieser Branche. Wir haben daraufhin beschlossen, unsere klassische Ausbildung, damals war Universal primär Ausbilder von Lehrlingen im Bereich des Kaufmännischen, des Medienkaufmanns, eigentlich runterzufahren und eben halt die Etats rüberzugeben zugunsten der Popakademie und dann eben halt auch mit den Praktikanten zu arbeiten, die von dort kommen. Das hat sich eigentlich für uns bewährt. Die haben da auch viel aufgerüttelt, weil wir brauchten wirklich Menschen, die frisch und neu denken können. Das ist auch perfekt umgesetzt worden von Udo und Hubert, die das hier zusammen führen. Denn ich treffe jetzt meine ehemaligen Studenten wieder als Strategen bei der Deutschen Telekom, bei Pro7-Sat1-Gruppe, also auch in ganz anderen Industrien, die jetzt alle merken, das, was da schon gedacht wurde in Mannheim in Sachen digitaler Umbruch, wie gehe ich mit Content anders um in digitalen Medien, das ist so avantgarde, dass die Studenten von dort extrem beliebt sind und auch woanders eingesetzt werden.
Der angesprochene Hubert ergänzt sich noch, ist Hubert Wantjo, der, so wie Udo Dahmen, der künstlerische Leiter der Popakademie ist, eben diesen ganzen wirtschaftlichen Bereich leitet. Wobei Universal damals ja auch sogar von Hamburg extra nach Berlin gezogen ist, weil sich da alles gebündelt hat, um nochmal diesen Standort anzusprechen. Herr Gropper, Sie sind ja nach einer Zeit in Berlin jetzt wieder zurück in Mannheim. Lässt sich denn in der relativen Provinz besser kreativ sein für Sie?
Ich glaube, ich bin da relativ offen, was das angeht. Ich kann, glaube ich, überall arbeiten. Also ich habe immer irgendwelche Kellerräume oder so lichtscheue Zellen, wo ich das veranstalte. Also das ist mir eigentlich egal. Also der Rückzug nach Mannheim war eher so wirklich privat begründet. Andererseits hat es natürlich auch was für sich, nicht die ganze Zeit mitten in der Szene zu sein, die schon natürlich immer noch in Berlin ihr Zentrum hat. Das ist schon richtig. Irgendwie den ganzen Leuten nicht ständig über den Weg zu laufen und irgendwie von allen die Nummer zu haben und mit allen per Du zu sein und sowas, hat für mich zumindest den Vorteil, ja, irgendwie so eine gewisse Distanz dazu zu haben, weil ich mich auch nie so als Szenemensch gesehen habe. Ich bin auch ein sehr schlechter Socializer tatsächlich.
Ich habe mit dem damaligen Bürgermeister Wowereit diskutiert, ob es nicht einen Ableger geben müsste von Mannheim in Berlin. Und da war Wowereits Position relativ schnell klar, dass er sagte irgendwie, das ist hochinteressant, was sie da unten machen, aber wie viele Studenten machen in Berlin dann auch wirklich den Abschluss? Denn die Gefahr, dass ich bei einem sehr, sehr starken Entertainment-Angebot, dass ich bei einer sehr starken, schon ausgeprägten musikwirtschaftlichen Struktur die Studentinnen und Studenten auf dem Weg verliere, ist natürlich größer als in Mannheim. Insofern würde ich mal aus der Berliner Regierungsposition sagen, wir finden es wunderbar, wenn es diesmal einmal umgekehrt ist. Baden-Württemberg bildet aus und wir beherbergen nachher die jungen Managerinnen und Manager, die jungen Musikerinnen und Musiker.
Die da im fernen Internat der Anfänge gemacht haben. Ich würde gerne noch mal auf dieses Thema zu sprechen kommen, was so eine Akademie leisten kann und für wen sie richtig ist. Ich meine, Sie haben vorher schon diese Besonderheit angesprochen oder das Charakterliche, was jemand dann mitbringt. Herr Renner, ich meine, Sie haben am Anfang Ihrer Laufbahn mit so poetischen Außenseitern wie Element of Crime gearbeitet oder später mit so Wüsten-Entertainern wie Rammstein. Könnten Sie sich die an der Pop-Akademie vorstellen?
Geschadet hätte es Ihnen auf jeden Fall nicht. Was kann die Popakademie vermitteln? Ich glaube, die kann zwei Sachen vermitteln. Ich sagte, einerseits eben zu durchschauen, in welchen Komplex bewege ich mich da eigentlich rein? Wie ist das auch als Geschäft strukturiert? Ich glaube, das hilft auch, um reinen Künstler zu verstehen, auf was sich da einlässt und macht ihn auch selbstständiger. Auf der anderen Seite kann man natürlich Technik lernen, aber man kann eine musikalische Technik lernen, man kann aber sich natürlich auch bewusst dagegen stellen. Also ich glaube, manchmal hilft es ja auch, zu wissen, wogegen man ist. Und etwas anders machen ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man die Technik beherrscht. Also es ist ja genauso wie in der bildenden Kunst. Ich kann umso besser abstrakt malen, wenn ich auch das Reale hinmalen kann.
Muss man sich tatsächlich als Künstler auch mal lösen vom Lehrinhalt oder im Studium sagen, ihr wollt mir das jetzt so und so beibringen, ich mache das jetzt aber ganz anders?
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass bei uns die Freiräume sehr groß sind. Also das ist für uns kein Gegensatz, sondern wir lassen ja unseren Studierenden in ihren jeweiligen Bandprojekten, Studioprojekten, Teams, mit denen sie arbeiten, völlige Freiheit. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, Dinge nachzumachen. Und wir wollen immer die Originale hören und uns geht es auch wirklich darum, die Zuspitzung der Profile. Und da gehen wir auf unterschiedliche Weise ran. Für viele Studierenden wirkt das am Anfang eher zufällig, aber vieles von dem, was zufällig aussieht, hat keinerlei Zufallszusammenhang. Nämlich, das beginnt schon damit, wie die Bands sich finden und so weiter. Wir haben dafür ein Moderationssystem. Das sind sehr, sehr viele Dinge. Und wir glauben halt, dass der akademische Gedanke eben beinhaltet, dass auf Augenhöhe sowohl zwischen Dozenten und Studierenden als auch zwischen den Studierenden selbst Dinge neu entstehen, auch zwischen Leuten, die möglicherweise in der freien Wildbahn, also in bestimmten Szenerien, gar nicht zusammengefunden hätten. Weil ich auch davon überzeugt bin, dass gerade diese Gegensätze sich nicht nur anziehen, sondern sich extrem befördern. Dass Musiker, die eigentlich nicht aus der gleichen Szene kommen, aus dem gleichen Genre kommen, umso mehr dann eine Chance haben, etwas Neues zu entwickeln. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele bei uns.
Haben Sie das so erlebt, Herr Gropper, diese absolute Freiheit, in der man auch dann auf seinem speziellen Weg gefördert wird?
Ja, absolut. Also es wird einem ja nichts vorgeschrieben. Also ich erinnere mich an Gespräche mit Udo schon noch während dem Studium, wo es schon darum ging, dass die Inhalte dann doch sehr oft aus dem Mainstream kommen, die da präsentiert werden. Was aber natürlich logisch ist, weil man ja irgendwie Erfolgsmodelle da präsentieren will, ne? Erfolgreiche Wege. Das war immer nie so mein Ansatz. Aber wie Tim Renner gerade schon gesagt hat, man muss sich ja auch wogegen entscheiden können. Also das ist ja diese Binsenweisheit, man muss die Regeln kennen, um sie brechen zu können. Das gilt ja für jede Kunstrichtung. Ja, aber was man dann letztendlich irgendwie dann künstlerisch, wie man das umsetzt, ob man sich jetzt für einen Erfolgsweg entscheidet oder bewusst dagegen oder sagt so, ich muss da irgendwie meinen eigenen Weg finden, das ist ja der eigentliche Punkt. Natürlich ist das immer mein Credo gewesen. Es muss einfach immer eigen sein. Und ich weiß nicht, das hatte ich vorher, aber das Credo wurde mir zumindest nicht genommen, sondern bestärkt an der Popakademie.
Bei Ihnen war dieser Weg hin zu einem, das sage ich jetzt mal für die, die Get Well Soon vielleicht nicht kennen, zu einem sehr orchestralen Indie-Rock oder vielleicht Kammerpop, sehr lyrisch auch und sehr persönlich und expressiv. Kann man sowas am Anfang schon erkennen als Lehrkraft und auf den Weg bringen, helfen?
Ja, natürlich kann man bestimmte Dinge erkennen, aber man kann natürlich nicht eine Entwicklung prognostizieren. Man kann nur sehen, wo derjenige herkommt, was seine Intention ist, und man kann vor allen Dingen in einem Mentoring, also in Gesprächen, irgendwie versuchen rauszubekommen, wie groß ist die Risikobereitschaft, sich auch selbst seinem persönlichen Profil zu erschließen. Und die Gespräche, die ich führe, sind eigentlich immer so gemeint, dass derjenige oder diejenige darin unterstützt wird, dieses Risiko auch zu gehen. Weil keiner von uns weiß, welcher dieser Acts möglicherweise einen Paradigmenwandel in der Popmusik auslösen kann. Das erleben wir ja immer wieder. Das sind dann oft ganz wenige Protagonisten, die genau dieses schaffen, für eine ganze Szenerie ein neues Konzept zu zeigen. Konstantin ist ja dafür ein sehr gutes Beispiel. Wir haben in den letzten Jahren aber in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen solche Dinge erlebt, sowohl in der Verbindung der Studierenden, die aus dem künstlerischen Bereich kommen und der aus dem Musikwissensbereich, aber eben auch auf ganz unterschiedliche Weise nationale und internationale Erfolge hatten. Also gerade in den letzten Jahren so wie Joris oder Alice Merton und so weiter, aber gleichzeitig eben auch die Dinge, die so, was man immer Left Field nennt, also die Dinge, die eher aus einem Independent-Bereich kommen, die sehr darauf bedacht sind, ein ganz eigenes Profil zu entwickeln. Wir unterstützen alle gleichermaßen. Wir haben mehr als 50 Bandprojekte in der Pop Academy. Und wenn man da hinkommt, wird man sehen, dass man wirklich alles erleben kann an musikalischen Zusammenhängen. Und wir fördern gleichermaßen alle dabei.
Ist es beim wirtschaftlich orientierten Fachbereich trotzdem einfacher, Kompetenzen per Lehrplan zu vermitteln?
Ich würde sagen, ja. Also das war auch das, was tatsächlich mich auch sehr gereizt hat, diesen Aspekt, mit dem ich so gar nichts zu tun hatte, diesen wirtschaftlichen Aspekt irgendwie abzudecken. Das war schon auch so das, was mich dann auch zu der Entscheidung bewogen hat, an die Popakademie zu gehen, weil was Künstlerisches angeht, war und bin ich bis heute relativ beratungsresistent, glaube ich. Aber vielleicht ist das auch was Gutes, keine Ahnung. Ich würde schon sagen, dass das zumindest für mich einfacher klingt, irgendwelche Vertragsrecht oder sowas zu unterrichten, als jetzt irgendwie Kreativtechniken.
Glaube ich auch. Also ich würde der Konstantin völlig zustimmen. Es ist zwar auch spannend in der Musikwirtschaft, weil es eben halt wirklich ein Moving Target ist. Das kann man allein an meinem Curriculum sehen. Das hat mal angefangen als Tonträger und Vertrieb. Mittlerweile gibt es diese Tonträger gar nicht mehr. Und dieser Vertrieb, der löst sich auch in seinen klassischen Strukturen auf. Heutzutage heißt dasselbe Curriculum Music Business 4.0. Und insofern ist es ein sich bewegendes Ziel, aber man kann sehr klar an Beispielen sagen, das funktioniert nicht, da muss man aufpassen, da kann man entspannt sein. Es ist einfacher abhakbar, obwohl auch klar, auch bei uns gibt es jede Menge Diskussionen, weil wir sind alles dann doch gestandene ältere Menschen aus der Musikbranche, und insofern ist auch für mich immer wieder erfrischend, dann ab und an Studenten vor mir zu haben, die bei Sachen, die für mich eigentlich gesetzt sind, auch mal die Frage stellen können, warum?
Zum Beispiel?
Zum Beispiel ganz am Anfang waren das wirklich diese ganzen Zeitabläufe. Die Musikindustrie hat sehr gelernte Zeitabläufe gehabt, wo es völlig logisch ist, dass ich eigentlich ein dreimonatiges Fenster brauche, um vernünftig eine Veröffentlichung vorzubereiten. Und da ist die Frage im Digitalen völlig erlaubt und richtig zu sagen, nee, wieso?
Heute tut die Band, nimmt heute was auf und veröffentlicht es morgen.
Streng genommen kann Konstantin, wenn er heute im Studio was aufgenommen hat, es morgen online stellen, und das muss überhaupt nicht verkehrt sein. Früher wäre es total verkehrt gewesen, weil eben halt alles auf Chartoptimierung hinausgelaufen war, und dementsprechend musste ich an sich einen Song veröffentlichen in dem Moment des vermeintlich höchsten Bedarfs. Also das heißt, der wurde vorher im Radio, im Fernsehen, wenn er ein Video hat, warm gespielt, der Konsument konnte ihn gar nicht erwerben, und in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, als Manager oder als Plattenfirma, der Bedarf ist am Maximum. In dem Moment habe ich veröffentlicht, um mir einen hohen Chart-Entry zu haben. Heutzutage wäre das kompletter Selbstmord, denn wenn ich so lange abwarten würde, wie Sie das schon im Radio rauf und runter gedüdelt haben, was Konstantin aufgenommen hat, dann haben sich alle Menschen das schon aus dem Netz besorgt, egal ob legal oder illegal.
Ist natürlich ein wichtiges Stichwort, diese Musikindustrie 4.0, Digitalisierung, Tonträgerkrise, Renaissance des Live-Geschäfts damit verbunden. Wie hat all das die Schwerpunkte an der Popakademie verändert?
Ja, wir haben uns natürlich in 15 Jahren mehrfach weiterentwickelt. Das gilt auch wieder für beide Bereiche. Wir stellen natürlich bei den Studierenden, die zu uns kommen, fest, jetzt speziell im künstlerischen Bereich, dass so wie die Szenen sich insgesamt verändern, sich auch die Musikinhalte und die Art, wie Musik dargeboten wird, live auf einer Bühne, sich total verändert haben. Heute sind Sachen selbstverständlich, wie digitale Backdrops, Visualisierung auf der Bühne und natürlich damit in dem Zusammenhang natürlich alles, was Social Media, Veröffentlichung, also im Sinne von DIY, das heißt do it yourself, was eigentlich heute ein Standard ist für junge Musiker, dass sie viele Dinge am Anfang selbst machen. Die gehören alle dazu. Die waren für uns zu Anfang auch Neuland, aber da wir 2003 gegründet sind, sind wir genau in diese Phase eingestiegen und haben dieses Do-it-yourself-Modell eigentlich von Anfang an als wesentlichen Bestandteil auch begriffen. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die natürlich, dass wir auch eine wahnsinnige Entwicklung in der Musik selbst erlebt haben. Elektronische Musik ist heute ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Wir haben von Anfang an DJs dabei gehabt, aber am Anfang waren das oftmals auch Scratcher, Turntablisten. Heute sind das im Wesentlichen Producer und DJs, die eben im elektronischen Bereich im weitesten Sinne arbeiten. Und wir haben zum Beispiel vor 3 Jahren eine Abteilung nur für elektronische Musik gegründet, in der Producer sind, die ausschließlich vom Laptop kommen und genau da arbeiten. Und das andere Ende, wir haben auch eine Weltmusikabteilung gegründet, die eben darauf basiert, dass wir türkische, arabische, indische und afrikanische Musik vermitteln.
Fand ich erstaunlich, denn das ist ja innerhalb dieser sehr breit und offen angelegten Popakademie so ein sehr spezielles Feld. Wie kam es dazu?
Ich sehe es überhaupt nicht als spezielles Feld. Es ist ja auf gewisse Weise Abbild unserer Gesellschaft. Die migrantischen Zusammenhänge sind für uns eigentlich auch selbstverständlich heutzutage in allen Communities, also in allen Gemeinwesen. Und das sollte auch so selbstverständlich sein, wie wir es dann auch im Studium darstellen. Und damit sind auch die Kulturen, die damit verbunden sind, für uns eine gewisse Selbstverständlichkeit. Und nicht angelegt auf Traditionsvermittlung, sondern angelegt auf transkulturellen Aspekt, nämlich dass das, was aus den Herkunftsländern ursprünglich kam, sich verbindet mit dem, was hier vorgefunden wird, auf der einen Seite, also popkulturell, aber möglicherweise auch in anderen Feldern wie dem Jazz oder der sogenannten klassischen Musik. Es gibt ja ganz viele Bereiche und das, was sich überlappt und das, was dort eben gemeinsam auch gefunden werden kann, auch mit den Studierenden aus dem Popbereich, finde ich fantastisch. Das über den Tellerrand zu gucken, sowohl gesellschaftlich als auch künstlerisch, ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit für die Zukunft.
Was nochmal diesen DIY- oder Do-it-yourself-Aspekt betrifft, wie geht's denn Ihnen damit, Herr Körper? Also man nutzt heute als Band und Künstler zum Beispiel die sozialen Medien zur Selbstdarstellung und als Fankontakt, geht wunderbar ohne Plattenfirma, aber es kostet halt auch Zeit und Kreativität, die vielleicht für die Musik fehlt, von daher Fluch oder Segen?
Ich möchte vielleicht erst noch mal kurz meine Antwort von vorhin so ein bisschen revidieren im Hinblick auf dieses Digitalisierung der Musiklandschaft, weil das natürlich die große Herausforderung ist heutzutage, wenn man jetzt irgendwie Musikwirtschaft unterrichtet, dass sich das ständig wandelt, wie das jetzt heutzutage noch funktioniert, Vertriebswege auf der anderen Seite, aber mir geht das jetzt auch so, ich habe vor 10 Jahren mein Debütalbum veröffentlicht und mit jedem Album wird mir erzählt, oh je, die Verkäufe sind wieder eingebrochen, diese Medien sind jetzt relevant und so weiter. So dass ich jetzt 10 Jahre später mit einem Album dastehe und keiner kann mir so richtig sagen, was ist jetzt heute relevant. Wenn ich jetzt überall Album des Monats bin und in der Printpresse stattfinde, heißt es noch lange nicht, dass ich dann irgendwie auch Platten verkaufe. Das war zum Beispiel bei meinem Debütalbum noch anders. Und das ist natürlich schon eine sehr große Herausforderung. Eine weit größere Herausforderung, glaube ich, als für die musikalischen Inhalte. Ich meine, die wandeln sich sowieso ständig. Die andere Frage, für mich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ist Social Media die größte Zeitverschwendung unserer Tage. Für mich hat sich die Relevanz nie erschlossen. Ich nutze das privat überhaupt nicht. Ich bin totaler digitaler Analphabet. Natürlich kann man das als Chance sehen oder sollte man auch irgendwie einen direkten Kommunikationsweg zu haben und alles. Ich fühle mich da eher so ein bisschen dazu gezwungen und ist schon richtig, das ist Zeit, die ich gerne für was anderes nutzen würde. Aber ja, ich glaube, wenn ich das jetzt irgendwie aussitze und weiterhin irgendwie Briefe auf Papier schreibe, dann ja, sitze ich irgendwann wie die zwei alten Muppets oben auf dem Balkon und sage, oh, die Kinder heutzutage, was machen die eigentlich?
Ja, und überrollt einen das denn dann auch manchmal? Also das Produzieren und Veröffentlichen ist viel billiger und einfacher geworden. Das hat aber auch schon zu einem Überangebot geführt. Also es gibt wahnsinnig viel. Gleichzeitig ist die Popmusik schon auch fürs junge, breite Publikum weniger relevant, als das früher vielleicht war. Ist es schwerer geworden, was zu reißen?
Also es ist natürlich viel leichter geworden anzufangen. Meine ganze Karriere basiert darauf, dass ich am Laptop mein Album produzieren kann. Also ich habe mein Debütalbum ausschließlich in meinem Schlafzimmer produziert. Wenn es diese Möglichkeit technisch nicht gegeben hätte, dann gäbe es Get Well Soon nicht. Ich weiß es nicht. Ist es tatsächlich so? Ich habe da keine Zahlen. Ist das Überangebot wirklich so viel größer geworden?
Das Angebot ist schon deutlich gewachsen. Jeder kann alles sofort veröffentlichen. Du hast keine Filter mehr dazwischen, wie sie früher Plattenfirmen waren, die ja auch von dem, was sie überhaupt an Output herstellen konnten, durch Kapitalmittel schon begrenzt waren. Das heißt, also heutzutage hast du natürlich einen unglaublichen Anstieg an Veröffentlichung. Das sind genau die Effekte, die Konstantin Kropper eben schon genannt hat. Auf der Basis wird der Einstieg sehr viel leichter. Also der junge Künstler, der frühe Künstler profitiert von der Digitalisierung im großen Rahmen. Der sehr erfolgreiche auch, wenn er intelligent genug ist. Also die Frage ist eben halt, ist der ein mündiger Künstler, wie wir hoffentlich in der Popakademie sie erziehen? Dann wird er in Zukunft Plattenfirmen nur noch als Dienstleister einsetzen, wenn überhaupt, und nicht mehr seine Rechte abgeben. Das tun auch sehr viele der Popakademie-Absolventen. Und dann kann ich natürlich vor einigen Erfolgsfall sehr viel mehr Geld verdienen, sehr viel mehr Kontrolle haben, sehr viel authentischer auch sein, weil ich nicht durch dritte Hände gehen muss. In der Tat muss ich aber auch die ganze Zeit mitdenken. Wenn Konstantin Kropper davon spricht, dass er vor 10 Jahren seine erste Platte herausgebracht hat und wir Moore's Law nehmen, nach der sich im Digitalen 1 Jahr so entwickelt wie 7 Jahre im Analogen, hat Konstantin Kropper jetzt also schon 70 Jahre Karriere hinter sich. In 70 Jahren tut sich einiges.
Hundejahre sind das.
Ja, das ist wirklich so ähnlich wie Hundejahre. Ja. Also es ist insofern, wenn du jetzt schon irgendwie Gicht und so fühlst, völlig zu Recht. Es ist wirklich ein unglaublicher Wandel. Und wenn du ansprichst, Social Media macht keinen Spaß. Ja, macht aber wesentlich mehr Sinn als jeder Presseartikel. Bloß eben halt, früher hast du auch nicht unbedingt als Künstler jetzt den Journalisten hinterher telefoniert, damit dieser Presseartikel mal entsteht. Man muss natürlich irgendwann dann schaffen, Infrastrukturen zu haben, die genau das bedienen, was kommunikativ wichtig ist. Aber natürlich ist es auch für einen Künstler ein riesiger Vorteil, eigentlich einen direkten Kanal zu seinen Hörerinnen und Hörern zu haben und nicht immer auf Dritte angewiesen zu sein. Wenn Sie, Herr Lechler, zum Beispiel einen schlechten Tag haben und einfach die Platte von Herrn Gropper schlecht finden, weil sie in ihre eigene Stimmung nicht reinpasst, obwohl sie vielleicht gut ist, können Sie eine Tür zuhalten beim SWR, die man so alleine durchschreiten kann.
Wie ist das dann, wenn sich das alles so verändert hat, das ganze Business und auch noch unberechenbarer vielleicht geworden ist? Merkt man das den Bewerbern oder Studienanfängern an? Kommen die mit anderen Erwartungen und Hoffnungen und Träumen als vor 15 Jahren?
Natürlich, musikalisch haben sich die Dinge geändert, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Erwartungen deutlich mehr bei ihrer eigenen Initiative liegen. Darüber sind sich die meisten heute im Klaren, dass anders als noch vor 10, 12 Jahren, als viele gesagt haben, ja, und wenn wir dann mal einen Plattenvertrag haben, vielleicht sogar bei Universal, mit der das Haus ja verbunden ist, dann wäre das ja ganz toll. Das ist heute überhaupt nicht mehr so das Bestreben. Tim hat das eben schon gesagt, viele Künstler sind eher so aufgestellt, dass sie sagen, okay, wir machen einen Vertriebsdeal mit einer Firma, wir vergeben auch territoriale Rechte, also in unterschiedlichen Ländern an verschiedene Partner, mit denen wir das gut zusammen machen können. Und wir sind da sehr viel flexibler in der Gesamtaufstellung. Insgesamt ist es auch so, dass zukünftig immer mehr Künstler auch viel stärker im internationalen Zusammenhang, das ist übrigens auch ein Ergebnis der Digitalisierung, sich sehen werden. Und wir sehen auch, dass der eine Schritt zur deutschen Sprache, den haben wir erlebt über die letzten 15 Jahre mit einer ganz starken Entwicklung. Wir sehen jetzt aber auch die andere Entwicklung, dass es mehr Künstler gibt, die sich auch noch stärker im Internationalen aufstellen, so wie wir das zum Beispiel bei Hardcore immer schon erlebt haben, wo Künstler eigentlich nur international auch die Erfolge haben und dann auch genügend umsetzen, dass sie davon leben können.
Oder eben wie die schon mehrfach angesprochene Alice Merton, die jetzt quasi auch einen Welthit geschafft hat, auf Englisch, von Mannheim aus sozusagen, auch mit der eigenen Plattenfirma, ohne sich jetzt an einen Major gleich von Anfang an zu ketten. Sie haben jetzt gerade das Stichwort deutschsprachigen Pop genannt. Was kommt denn dann für eine Landschaft bei raus? Also wenn ich im deutschsprachigen Bereich jetzt so die Charts-Kandidaten von Revolverheld bis Adele Tawil und Mark Forster mir angucke und das mit dem vergleiche, was es zum Beispiel in den 80ern von Neuer Deutscher Welle bis Punk und Rock gab, das ist schon ein bisschen gleichförmiger geworden, oder?
Also wenn ich da angesprochen bin, natürlich erleben wir da eine Schlagerisierung, ich nenne das mal so, der Landschaft. Und auch da ist für ein Mainstream-Publikum natürlich vieles gedacht, was dort auch passiert. Ich sehe da aber auch nur diesen einen Aspekt. Wir werden auch in der deutschen Sprache sicher wieder anspruchsvollere Dinge erleben. Und die passieren ja auch parallel dazu, aber die sind ja natürlich nicht chartträchtig. Und wir glauben auch in der Pop-Akademie, dass deutsche Sprache auch in Zukunft einen ganz starken Stellenwert haben wird auf allen Ebenen. Aber diese englischsprachige internationale Ausrichtung wird noch viel stärker Platz einnehmen auf allen Ebenen und auch in unterschiedlichen Genres.
Es ist international jetzt auch wieder in der Superstar-Liga inzwischen auch total üblich, dass Teams von Songwritern Hits schneidern und dann den Stars oder ihren Labels anbieten oder gleich von Anfang an eingebunden werden, selbst große Bands zu unterstützen. Und das passiert zunehmend auch bei uns. Wie erleben Sie alle das? Ist das eine gute Entwicklung? Und geht man da als Pop-Akademie auch drauf ein, an diese veränderten Strukturen, wie Lieder entstehen?
Ja, wir haben seit 2005 Songwriter Weeks. Das ist bei uns ein Bestandteil des Studiums, besonders für die Songwriter und Producer bei uns, aber auch für die Instrumentalisten weitestgehend. Es gibt ja so eine Grundlage, dass eigentlich alle bei uns kreativ tätig sind, dass alle auch Songs schreiben. Und wir haben das sehr befördert, diese Teamarbeit, sehr früh, als auch die Musikverlage sich erst gerade anschickten, in Deutschland so Dinge zu tun. Da hatten wir das bereits. Und es sind dort auch Songs entstanden von Joris Schneckenhaus zum Beispiel oder viele, viele andere, die dann auch erfolgreich waren. Diese Arbeitsteiligkeit ist ein Normalzustand, vor allen Dingen da, wo wir über stärker industriell gefertigtes Produkt reden in dem Zusammenhang.
Wie handhaben Sie das, Herr Gropper?
Also das ist zum Beispiel ein Aspekt des Studiums, wo ich mich dagegen entschieden habe. Also ich fand diese Songwriter Week tatsächlich eine der schlimmsten während meiner Studienzeit, weil das einfach so komplett meinem Ansatz widerspricht. Also dieses durchdesignte, aufgrund von irgendwelchen vorgegebenen Attributen, woraufhin einen Song zu schreiben und zu produzieren, das ist so einfach nicht meins. Aber das ist natürlich auch in meinen Augen Gebrauchsmusik auf eine Art. Aber das ist ja eben ein gutes Beispiel dafür. Das habe ich dort mitbekommen. Ich glaube, das war auch eine authentische Situation für solche Songwriting-Camps. Ich kenne viele Leute, die da regelmäßig hingehen und die da auch irgendwie einigermaßen erfolgreich sind, auch von der Pop-Akademie. Meins ist es nicht.
Meins ist es auch nicht. Ich könnte auch keinen Song schreiben, aber davon abgesehen, ich glaube eben halt schon, dass wir unterscheiden müssen zwischen einem wahrgenommenen Markt, auch ganz marktwirtschaftlich gesprochen, und einem realen Markt. Sie haben es vorhin angesprochen mit den Künstlern, die Sie genannt haben, für die ja ganz häufig geschrieben wird, die gar nicht Eigenautoren sind. Die kriegen eine sehr starke Fläche in einem aus meiner Sicht sehr konservativ ausgerichteten Radiolandschaft, die aber auch im Digitalen immer irrelevanter wird. Die Leute, die nämlich normalerweise Veränderungen in Musik pushen, die hochgradig musikaffin sind, die jünger sind, sind, das zeigt auch die ARD/ZDF-Medienstudie, kaum mehr klassisch im Radio stark involviert. Also die werden gerade rausgespielt. Die Charts der Musikwirtschaft sind Abbildungen von Umsatz und insofern nicht von Nutzung. Das heißt, wer noch viele Platten verkauft, also wer wie Helene Fischer und andere eine sehr konservative Fanstruktur hat, wird vorne in den Charts viel, viel stärker gefeatured als jemand, der eben halt die Leute hat, die dann eben halt eher den Stream nutzen oder einen Download nutzen. Auch das ist eine Verzerrung eines Bildes und gar nicht abgebildet wird eine globale Nutzung. Ich glaube, dass ich im musikalischen Sinne durchgefallene Vertriebshürden, dadurch, dass ich keinen Vertrieb mehr brauche in anderen Territorien, sich die Nationen auflösen werden und wir stattdessen über globale Szenen reden. Also ich finde zum Beispiel total spannend, mit meinen Studenten in Mannheim haben wir eben halt darum herumgeforscht, wo fängt eigentlich ein relevanter elektronischer Titel heutzutage als erstes an zu trenden. Also wo sehe ich den Zugriff zuerst auf Streams? Und die Antwort heißt Mexico City. Also das ist wirklich ja. genau die Stadt, die da ganz, ganz entscheidend ist. Mhm. Nicht nur qua Größe, sondern eben halt auch, weil eben halt eine elektronische Szene eine globale Szene ist. Und da ist es sogar fast egal, in welcher Sprache dann der elektronische Artist gerade unterwegs ist. Da muss man komplett neu denken. Und da ist, glaube ich, eben halt vieles an diesen typischen gebauten Stars und Sternchen, die ja auch eine sehr geringe Haltbarkeit haben, ist eine Sache, die sich wirtschaftlich irgendwann erledigen würde. Im Zeitalter des Streams ist doch gar nicht mein Interesse als Musikwirtschaft, dass ich jemanden habe, der ganz hektisch ganz, ganz oft geklickt wird, sondern ich verdiene bei festen Gebühren, die die Nutzer zahlen, mehr, wenn derselbe Song sehr langfristig geklickt wird.
Da machen wir mal ein eigenes Forum noch drüber, über die Folgen des Streaming. Ja. Es stehen diese zwei schönen Begriffe im Raum. Der Konstantin Kropper hat jetzt von der durchdesignten Gebrauchsmusik gesprochen, die möglicherweise in so Songwriting-Camps entsteht. Herr Dahmen, Sie haben vorher in der Sendung gesagt, das Einzige, was nicht erlaubt ist, ist Nachmachen an der Pop-Akademie. Aber wie kriegt man diesen Spagat hin als Ausbilder sozusagen, wo man ja, wenn man für eine gelungene Karriere fit machen soll, seine Studenten vielleicht doch ermutigen muss, zum Teil in gewisse Kerben einfach zu hauen, wie alle?
Ja, das hat ja immer beide Seiten. Die eine Seite ist die der wirklich absoluten Freiheit in der künstlerischen Gestaltung und sowohl der eigenen Persönlichkeit, aber auch des Repertoires und so weiter. Das nimmt bei uns einen relativ großen Raum ein. Die andere Seite ist natürlich die, dass wir auch entsprechend Know-how vorhalten und in Vorlesungen, Instrumental, Gesangsunterrichten und so weiter produzieren, eben dann auch bestimmte Formen zeigen. Und dazu gehört eben dann auch, dass wir zeigen, wie in einem stark formatierten Zusammenhang bestimmte Musiken entstehen. Das ist die Entscheidung des Studierenden selbst, ob er sich in bestimmte Bereiche begeben möchte, während des Studiums oder danach. Auch das können wir nicht vorschreiben. Ich darf aber da auch ein Beispiel geben. Bei uns ist, was die Songwriter Weeks anbetrifft, wir machen dieses zweimal im Jahr. Und einmal ist es so, dass die Künstler füreinander schreiben, also die Studierenden des Hauses. Und wir natürlich dort genau auf die Genres eingehen, die selbst von den Künstlern auch mit ihren Songs gebracht werden. Wir glauben, als Einrichtung müssen wir alle diese unterschiedlichen Dinge berücksichtigen, weil wir natürlich auch wollen, dass jeder nach seinem Gusto, nach dem Studium erfolgreich sein kann.
10-mal mehr Bewerber als Studienplätze. Brauchen wir mehr Pop-Akademien in Deutschland?
Ja, es gibt ja mittlerweile durchaus einige weitere Einrichtungen, die sich begründet haben. Und es gibt Abteilungen an Hochschulen, die aufgebaut wurden, die zum Teil jetzt sogar von Absolventen der Pop-Akademie dort als Professoren mit betrieben werden. Ich glaube, auch das zeigt, dass es ein Erfolgsmodell ist.
Herr Gropper, wenn Sie einem jungen Kollegen oder einer talentierten Songwriterin Tipps geben müssten für den Weg, den man gehen kann, käme da die Pop-Akademie drin vor?
Also ich sage immer, wenn ich nicht an der Pop-Akademie gewesen wäre, wäre ich heute kein Musiker. So. Grundsätzlich gebe ich sehr, sehr ungern Tipps. Ich werde tatsächlich öfter mal nach Tipps gefragt. Ich versuche mich dann immer rauszureden. Aber das ist der Satz, den ich sage. Und von daher ist es wahrscheinlich dann doch ein Tipp, ja.
Wann haben Sie wieder Unterricht, Herr Renner?
Na, ich bin gerade im Gespräch. Es geht wieder um den Herbst-Winter. Da geht es dann in die nächste Runde rein mit Music Business 4.0. Und da diskutieren wir gerade eben halt, wir könnten Top-Dozenten sein. Und ich finde total spannend, wie man dafür mittlerweile auch begeistern kann. Also wir haben dann Douglas Eng, der macht das Magenta Project bei Google, der da mitarbeitet. Oder wir haben einen Gerrit Meyer, das ist mittlerweile der Chef von allen Entertainment-Angeboten von Red Bull. Das spricht sehr für die Pop-Akademie, dass man die dafür gewinnen kann, sich da Zeit zu nehmen, dass man eben halt auch in Mountain View, wo Google sitzt, oder in Fuschel, wo Red Bull sitzt, sehr wohl gemerkt hat, was da an meiner passiert.
Welche Zukunftsthemen treiben Sie als nächstes um, Herr Dahmen, für Ihre Pop-Akademie?
Ja, das sind ganz verschiedene Dinge. Natürlich, wie schon vorher gesagt, wir reden über ein bewegliches Ziel. Wir müssen die Studiengänge beständig anpassen. Und wir haben im künstlerischen Bereich sicher für die Zukunft einige Aufgaben zu erledigen, weil natürlich die produzentische Tätigkeit in Verbindung mit dem Songwriting oder Komponieren insgesamt immer größeren Raum einnimmt. Dabei die elektronische Musik auch immer einen größeren Raum einnehmen wird. Und wir werden in den nächsten Jahren etliche Dinge umstrukturieren, um dem auch Rechnung zu tragen.
15 Jahre Popakademie Baden-Württemberg und der Stand der Popmusik in Deutschland. Im SWR 2 Forum diskutierten Professor Udo Dahmen, künstlerischer Direktor und ein Geschäftsführer der Popakademie, Tim Renner, ebenfalls Professor dort und langjähriger Gestalter in der deutschen Musikindustrie, und Konstantin Gropper, Musiker und Produzent von der Band Get Well Soon. Herzlichen Dank Ihnen dreien. Die Gesprächsleitung hatte Bernd Lechler.